ARD Sounds.
Die Kindheit liegt hinter euch, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Bleibt, wie ihr seid und werdet, wer ihr sein möchtet. Der Ernst des Lebens beginnt jetzt. Also diese beliebten Jugendfeiersprüche sind schon etwas abgegriffen, oder?
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Sounds App oder auf anderem Wege gefunden haben. Ich bin Thomas Lobhau und ich kann mich noch in Bruchstücken an meine eigene Jugendfeier erinnern. Mittagessen in einer Gaststätte, klar Geschenke und die ungewohnten Klamotten. Der erste Anzug, also eine Stoffhose und Jackett, aus Präsent 20, also 100% Kunstfaser. Neben dem Outfit und der Angst, bei der Feierstunde auf dem Weg zur Bühne und zurück zu stolpern, da gab es schon so den Gedanken, was bedeutet denn das nun eigentlich, erwachsen sein? Die Festrede hatte außer politischem Geschwurbel durchaus auch Nachdenkenswertes. Wie ist das heute, 50 Jahre nach meiner Jugendweihe? Welchen Stellenwert hat sie eigentlich noch? Und wie ist das in anderen Kulturen oder in den verschiedenen Religionen? Übers Erwachsenwerden im Judentum habe ich mit dem sächsischen Landesrabbiner gesprochen. Ich habe Jugendweihlinge begleitet und ihnen vor und nach der Feierstunde das Mikro unter die Nase gehalten. Dazu kommen wir dann später. Ich stelle Ihnen meine Gäste jetzt vor und dann gehen wir gemeinsam der Frage nach: Jugendweihe, Konfirmation und andere Rituale. Warum feiern wir das Erwachsenwerden? Ich stelle Ihnen meine Gäste, die mit mir in der Gesprächsrunde sind, vor. Das ist zum einen Anna-Maria Busch. Sie ist die Stadtjugendpfarrerin im evangelisch-lutherischen Kirchenbezirk in Leipzig. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Dann ist bei mir Birgit Scheps-Bretschneider. Sie ist Ethnologin am Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig. Hallo.
Einen recht schönen guten Abend.
Und wir sitzen alle im Leipziger Studio und in unserem Dresdner Studio. Und uns zugeschaltet ist Rauni Jüttner vom Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. Hallo.
Hallo auch von meiner Seite.
Ja, da haben wir schon so ein bisschen etwas aufgefächert, die Bereiche, über die ich ganz gerne sprechen würde, nämlich auf der einen Seite die, ich denke mal, meisten in unserer Hörerschaft werden in irgendeiner Art und Weise mit Jugendweihe Berührung hatten, entweder weil sie es vielleicht als junge Menschen selber erlebt haben oder sich vielleicht auch bewusst dagegen entschieden haben, das gab es ja auch zu früheren Zeiten, und dann vielleicht durch die kirchliche Bindung eine Firmung oder eine Konfirmation hatten. Heute ist das ja auch noch gemischter und wir wollen ja den Blick auch ein bisschen weiten und deswegen haben wir Frau Scheps-Bretschneider mit in der Runde. Ich muss gleich mal dazu sagen, für unsere langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube nicht, dass jemand sich so weit erinnert. Wir haben selber eben nochmal gesagt, mein Gott, schon so lange her. Wir haben über dieses Thema schon mal gesprochen, Frau Scheps und ich, nämlich vor 11 Jahren tatsächlich. Hat sich seitdem in der Welt irgendwas geändert an solchen Riten zum Erwachsenwerden? Sind die irgendwo komplett abgewählt worden?
Nein, die Riten werden wieder öfter gemacht als früher. Das hat zu tun mit Selbstbestimmung, mit Selbstbewusstsein und auch mit einer verstärkten kulturellen Renaissance in vielen Gesellschaften. Und da spielt das eine ganz besonders wichtige Rolle, dass vor allem die Heranwachsenden in diese Traditionen auf neue Weise wieder hineinwachsen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess.
Mhm. Wird das mehr so von den Altvorderinnen wieder auf oder wollen die jungen Leute das selber?
Es ist beides. Das kommt immer darauf an, was für Prüfungen damit verbunden sind. Manchmal sind es ja körperliche Prüfungen, manchmal sind das auch Lernprozesse, die sehr umfangreich sind, die man absolvieren muss. Also es fordert viel von den jungen Leuten. Und der Lohn ist natürlich die Anerkennung dann durch die Älteren. Und das ist also in Australien zum Beispiel inzwischen wieder sehr, sehr modern, die traditionelle Initiation zu vereinigen, auch mit kirchlichen Konfirmationen. Und das ist also wichtig, ganz einfach und spielt eine große Rolle.
Okay, dann bevor wir nämlich rüberschwenken, Sie haben das Stichwort schon gegeben zur Konfirmation, können wir gleich rüberfragen. Sie haben es eben kurz angedeutet, welchen Bereich Sie vor allen Dingen betrachten. Sie schauen wahrscheinlich in viele Gegenden der Welt, aber einer ist Ihnen besonders im Blickpunkt.
Ja, Australien, Ozeanien und auch die Sami im Norden Europas.
Also auf der einen Seite ganz weit auf der anderen Seite des Globus, ja. Wenn wir hier das Loch durchbohren würden, ne, das haben wir, so haben wir es mal früher gelernt, dann würden wir genau dort rauskommen.
So ist es.
Sie probieren das demnächst wieder, Sie sind bald wieder dort?
Nächste Woche geht's los.
Okay, schön, dass es jetzt noch so ja. gepasst hat. Und die Sami in Finnland oder eben da oben im Norden ist ja dann eine komplett andere Welt.
Ja, aber spannend.
Das heißt, Sie haben auch für Ihre Exkursion zwei verschiedene Koffer, einmal mit weniger genau. und einmal mit dickeren Sachen wahrscheinlich.
So ist es.
Sehr gut. Ja. Okay. Interessant, dass Sie gerade gesagt haben, gerade auch zum Beispiel in Ozeanien gibt es ja viele christliche Wurzeln auch, die sich so über die Jahrzehnte, Jahrhunderte dort eingeschlagen haben und beides wird kombiniert. Und ich deutete es ja am Anfang an, Jugendweihe und dann eben eine Firmung oder eine Konfirmation. Also dann, manches passiert ja auch parallel. Ist es aus Ihrer Erfahrung so, dass Sie sagen, ich habe junge Leute in meinen Konfirmationsstunden sitzen, die sagen, ich habe aber heute wenig Zeit, ich muss noch zur Stellprobe von der Jugendweihe?
Das vielleicht so weniger. Es gibt aber durchaus Jugendliche, die sagen, ich möchte ein Angebot wahrnehmen, was eher im Klassenverband stattfindet, auch im schulischen Kontext angedockt ist. Und darüber hinaus suche ich mir noch zum Beispiel ein kirchliches Angebot, wo nochmal vertieft auch die Sinnfrage gestellt wird oder wie ich im Leben Halt finde und ein Getragensein erfahren kann und mich sozusagen mit meiner religiösen Identität auch auseinandersetzen kann. Beziehungsweise ist das auch nochmal eingebettet teilweise in eine familiäre Tradition, die auch fortgeführt werden soll und gleichzeitig eben sozusagen die Wichtigkeit der Peer Group ist nicht zu verachten.
Ja, Frau Schepp sagt es eben, dass das zum Teil dann ein langer Prozess ist, weil man sich da in etwas hineindenken muss, jetzt mal abgesehen von körperlichen, da kommen wir noch drauf, vielleicht Challenges, wenn man neudeutsch sagt, aber eben auch dieses mental auf etwas einrichten, neuer Lebensabschnitt beginnt und so weiter. Ist das im kirchlichen Umfeld heute noch das große Thema, dass man sagt, ich muss mich darauf vorbereiten, auf diesen Moment? Also gibt es noch die Pflicht, dann in die Konfirmationsstunden zu gehen? Welchen Umfang haben die so? Ich frage wirklich als Außenstehender an der Stelle.
Ich würde sagen, das ist ein großes Privileg, da hingehen zu können. Ja. Also tatsächlich, sich mit Jugendlichen, 7., 8. Klasse, das ist durchaus ja auch herausfordernd für alle Beteiligten oder kann es sein, sich mit denen auseinanderzusetzen zu den existenziellen Fragen. Das macht ganz viel Spaß und ist ein großes Privileg, weil wir natürlich auch als Erwachsene angefragt werden. Und für sie ist es ein Raum, tatsächlich diesen Fragen zu begegnen, ohne dass sie gleich eine Antwort parat haben müssen. Also sie lernen erstmal das Fragen stellen.
Weil ja natürlich im schulischen Umfeld, auch wenn das längst nicht mehr so stark ist wie früher, vielleicht einer erzählt und alle anderen hören gefälligst zu und beten nach, sondern es ist ja trotzdem auch so ein gewisses Hierarchiegefälle logischerweise da. Und da muss man erstmal lernen, dass man in gewisser Weise auf Augenhöhe anfängt, mit Erwachsenen über Dinge nachzudenken. Ne?
Genau, also das ist, denke ich, schon eine Haltungsfrage, mit der wir als Kirche auch den Jugendlichen begegnen, dass wir sie in ihrem, ich würde mal sagen, in ihrem Gewordensein auch schon würdigen. Also wir sagen nicht, ihr müsst noch werden, sondern wir sehen euch schon als Gewordene und eure Fragen und auch das, was ihr als Antworten schon für euch gefunden habt, das ist wichtig. Das ist auch für uns wichtig, um uns weiterzuentwickeln, als Gemeinschaft uns weiterzuentwickeln.
Nur als kurze Nachfrage, über welchen Zeitraum reden wir? Ist das dann festgelegt oder ist das frei wählbar?
In der Regel ist das die 7. und die 8. Klasse, das variiert. Also da gibt es
unterschiedliche. Aber ich meine jetzt so die Länge bis der Vorbereitung. Also geht man zehnmal zum Konfirmationsunterricht, geht man jede Woche hin? Also
gibt es unterschiedliche Konzepte von monatlichen Angeboten oder wöchentlichen Angeboten, aber in der Regel in dem Zeitraum in der 7. und 8. Klasse, also circa 1,5 Jahre, 1 bis 1,5 Jahre.
Also schleicht man sich da schon ganz schön ans Thema heran, bis es dann soweit ist.
Ja, das ist das ist es uns wert, so viel Zeit in die Jugendlichen zu investieren.
Ja, natürlich. Ich frage das deswegen so, weil ich glaube, Herr Jüttner, dass Sie sagen, das ist unser Angebot auch, wenn wir als Verband, Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. diese Angebote machen, aber es wird nicht immer so angenommen wahrscheinlich.
Da ist wirklich was dran. Wir haben für die Jugendlichen auch ungefähr 7, 8 Angebote, die wir hauptsächlich in der 8. Klasse von September bis März des Jugendweihejahres dann den Jugendlichen anbieten. Und es ist aber so bei uns das Prinzip der absoluten Freiwilligkeit, sodass die Jugendlichen selber entscheiden müssen. Manchmal die Eltern unterstützend auch mithelfen, die Entscheidung zu fällen, zu welchen unserer Vorbereitungskurse man dann geht und was man dann von unserem Angebot auch tatsächlich wahrnimmt. Mhm. Aber wir und uns ist es halt wichtig, dass die Jugendlichen selber für sich entscheiden, welches Thema möchten sie mit uns vertiefen und welches Thema ist auch eher das, wo sie sagen, nee, da sind wir vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner für sie.
Ja, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sondern nur mal so, dass Sie uns das Kaleidoskop auffächern. Was findet in diesen Angeboten statt, wenn Sie sagen, so ein halbes Jahr ungefähr, kann man da mit uns ins Gespräch kommen?
Also wir haben insgesamt 6 verschiedene inhaltliche Themen. Die sind, egal wo wir die Jugendweihe in Sachsen organisieren, immer gleich. Da geht es zum einen um Geschichte verstehen, da geht es um Demokratie, da geht es um das Thema Erwachsenwerden, also so das klassische Kniggekurs, gutes Benehmen, die Rolle des Gastgebers. Da geht es aber auch einfach manchmal um Freizeitveranstaltungen, zum Beispiel unsere Jugendweihe-Diskos. Und ein Thema bei uns ist Reisen bildet. Wir haben verschiedene Jugendweihe-Fahrten, wo die Jugendlichen Deutschland und Europa, mehrheitlich Frankreich, kennenlernen können.
Sie sind jetzt als Vertreter vom Sächsischen Verband da. Ich weiß, dass Sie viele Jahre auch in den also Dachverband in einer Funktion gearbeitet haben, in einer führenden Funktion. Wenn Sie sich das so anschauen, sind wir hier in Sachsen durch die Tradition noch so näher dran an der Jugendweihe? Ist das in anderen Regionen vielleicht etwas exotischer oder wie haben Sie es erlebt?
Naja, wir sind in eigentlich allen ostdeutschen Bundesländern gleich nah dran an der Tradition. Und je westlicher wir kommen, desto weniger wird es, desto kleiner werden die Gruppen, die mit einem unserer Verbände dann Jugendweihe feiern.
Das ist auch interessant, weil die Gruppen sind ja nicht so, wie es noch in meiner Jugend war. Da war es ja mehr oder weniger so, die ganze Klasse ging zur Jugendweihe, bis auf diejenigen, die sich eben zum Beispiel über eine Konfirmation oder ähnliches dann, ich nehme jetzt mal Anführungsstrichelchen, herausgeredet haben, weil damals war es fast so, dass man da gegen angehen musste und zu sagen, ich mache das hier anders, ich will dieses nicht mitmachen. Heute ist es ja längst nicht mehr so, dass ein Klassenverband zu Ihnen kommt, ne?
Naja, nicht immer. Also manchmal schon. Es ist aber durchaus häufiger so, dass wir Gruppen zwischen 5 und 15 Personen haben aus einer Klasse, die dann als Gemeinschaft oder als Teil der Klasse bei uns zur Jugendweihe kommen. Und die kombinieren wir dann einfach mit anderen Klassen aus anderen Schulen, zum Beispiel der Stadt. Und dann haben die gemeinschaftlich ihr Erlebnis der Jugendweihe. Und bei den Vorbereitungskursen machen wir es ganz ähnlich. Wir schauen halt, wer sich für welchen Kurs anmeldet. Das machen die Jugendlichen nicht wirklich allein. Also da muss immer ein Freund oder eine Freundin mit oder manchmal auch einige aus der Klasse. Und dann kommt man halt zu den Kursen. Da ist die Schwelle ein bisschen niedriger gesetzt, wenn man noch jemanden mitbringen kann.
Ja, das ist das, was Frau Boucher eben auch schon sagte, dass die PR-Group dann eben auch so unter dem Motto, man will es dann irgendwie auch gemeinsam erleben. Ne? Und wie erleben Sie es so? Ist das so noch das große Ding, in Anführungsstrichen? Wir kommen da nochmal genauer drauf, weil ich auch eine Reportage dazu gemacht habe, eine kleine Stichprobe, dass man sagt, ja, das ist jetzt so ein Schritt, so ein Initiationsritus, wie es Frau Schäpps-Brettschneider gesagt hat. Oder spielt das nicht mehr so die Rolle aus Ihrem Empfinden her?
Na doch schon, doch schon. Also das Erwachsenwerden ist ja das große Thema, ist ja die Überschrift. Nicht nur bei Ihnen heute in der Sendung hier, sondern auch bei uns in der Arbeit. Und da ist es schon so, dass die Jugendlichen dann diesen Schritt ins Erwachsenwerden wahrnehmen, sowohl in den Kursen teilweise, wo sie plötzlich merken, okay, ich komme hier mit anderen Jugendlichen zusammen, da muss ich mich vielleicht ein bisschen anders verhalten, als wenn ich nur in meiner Klasse unterwegs bin. Und bei den Feierstunden, wo man dann nochmal andere Jugendliche trifft und andere Familien trifft und dann sich eher als junger Erwachsener präsentieren möchte, ist das schon, dass das sehr aktiv wahrgenommen wird.
Ja, auch unter Umständen ja in einem anderen Outfit als im Alltag. Das spielt ja auch eine Rolle. Ne?
Das ist wohl wahr.
Ist das eigentlich, Frau Schäpps, in den Kulturen, die Sie beobachten, dann auch so ein Thema, dass man sagt, ich habe für diesen Moment etwas ganz Besonderes an, was ich sonst nie trage?
Ja, also es ist auch sehr oft so, dass man für den Anlass dann eine eigene neue Kleidung bekommt. Das kann zum Beispiel ein Federschmuck sein, das können bestimmte Armringe sein, die man erst tragen darf, wenn man den Schritt ins Erwachsenensein getan hat. Es gibt bestimmte Körperbemalungen auch, die man dann tragen kann. Das hängt also immer davon ab, wo man sich aufhält, in welcher Inselkultur. Aber die neuen, jungen Erwachsenen sind also auch optisch erkennbar. Und das sind sie sehr, sehr stolz drauf.
Okay, also im Labber-T-Shirt und mit der Jogginghose kommt da keiner zum Retus.
Nein, das ist dann tatsächlich eher noch ein Bastrock.
Ich frage mal Frau Busch. Als Vertreterin der evangelisch-lutherischen Kirche, es ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so, dass das Konfirmandenkleid komplett vorgegeben ist, wie es noch zu Zeiten meiner Großmutter war. Ne? Da war das ganz streng, musste schwarz sein und einen bestimmten Schnitt haben.
Nein, das ist nicht mehr der Fall. Also Da zollen wir auch der Individualität der Jugendlichen Rechnung. Aber sie legen sehr viel Wert darauf, dass sie an dem Tag, dass ihre Schönheit auch noch mal zum Strahlen kommt, sowohl die Jungs als auch die Mädels.
Okay. Ist das dann, also wenn ich jetzt eine Jugendweihe vor Augen habe, dann sehe ich, ja, da sind viele Jungle-Kleider da, das ist alles sehr stilvoll, da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt. Ne?
Das, könnte mir das bestimmt, ist bei der Konfirmation ähnlich.
Ist so ähnlich. Ne? Und das ist aber auch bunt im weitesten Sinne mittlerweile. Es ist nicht so, dass es da bestimmtes Farbschema gibt und sagt, anders darf es in der Kirche nicht aussehen. Nein.
Nein, das ist nicht der Fall. Wir sagen immer dem Kasus angemessen kleiden.
Okay, das bedeutet also keine schrille Schreidefarbe mit.
Das überlassen wir den Jugendlichen, was sie dafür angemessen halten.
Okay. Wie ist es denn in der Jugendweihwelt, Herr Jüttner?
Also wir geben es nicht vor. Hm. Die Jugendlichen entscheiden selber. Die Sachen sind fast ausnahmslos alle sehr festlich. Bei den Jungs, die Krawatte ist nicht mehr in Mode. Da ist es eher dann doch nur das klassische Hemd und das Jackett vielleicht oben drüber. Und bei den Mädels ist es im Moment so ein bisschen der Trend, dass die Kleider wieder länger geworden sind und sehr festlich vor allen Dingen.
Und die Absätze höher und die Angst dann damit zu stolpern, die wächst mit, ne?
Das ist nicht ganz, ja, doch schon. Die Absätze sind schon bei dem einen oder anderen ein bisschen höher. Mancher probiert auch erst zur Stellprobe vor unserer Jugendweihe aus, wie das so mit den Absätzen laufen ist. Bei den Jungs allerdings mit den Lackschuhen, die ja doch ein bisschen größer und ein bisschen länger sind, ist das nicht viel anders. Und dann heißt das oftmals vor der Jugendweihe noch ein bisschen üben, damit man dann auch seinen perfekten Auftritt da hinlegen kann.
Ja, Sie haben eben gerade das Wort Stellprobe erwähnt. Also je nachdem, ob man sich jetzt in diese vorbereitenden Monate oder Veranstaltungen, die Sie anbieten, dort mit einklingt oder nicht, zur Stellprobe muss man dann schon hinkommen. Was hat die für eine Bedeutung?
Die ist uns wichtig. Die bereitet die Feierstunde vor und wir proben mit den Jugendlichen, was innerhalb der Feierstunde ihr aktiver Part ist. Wir wollen, dass es eine festliche Veranstaltung wird. Wir wollen vermeiden, dass Zwischenfälle passieren. Und dafür machen wir mit den Jugendlichen eine Probe, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde an einem Tag in der Woche vor der Feierstunde. Und probieren halt aus, wie geht's die Treppe hoch auf die Bühne? Wer geht mit wem auf die Bühne? Also auch welche Gruppen gehen zusammen? Und mit denen, die sich aktiv beteiligen und zum Beispiel noch einen kleinen Redebeitrag halten, innerhalb der Feierstunde proben wir dann auch das während unserer Stellprobe.
Hm. Wie groß ist ungefähr so der Kreis derer, die so an einer Veranstaltung teilnehmen? Es ist wahrscheinlich unterschiedlich, sind wir irgendwo im ländlichen Raum oder sind wir jetzt in der Großstadt, da wird es wahrscheinlich unterschiedlich sein.
Genau, das ist sehr unterschiedlich, hängt hauptsächlich von den Häusern ab, in denen wir Jugendweihe feiern. Wenn ich da so an unsere kleinsten Orte denke, das Wasserschloss in Klaffenbach, dann haben wir es da eher so mit 15, 16 Jugendlichen zu tun. Und wenn ich an den größten Ort denke, das Gewandhaus in Leipzig, wenn wir da eine Jugendweihe-Feierstunde haben, da reden wir schon mal von 150, 160 Jugendlichen, die mit einmal in der Feierstunde sind. Das Haus ist aber auch dementsprechend groß.
Ja.
Und insofern kann man da im großen Kreis seine Jugendweihe feiern.
Ja, da hat man ungefähr so 1200, 1300 Plätze, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere.
Ja, so in etwa, genau. Ne?
Also ist das auch so ein Schnitt, dass man sagt, so ungefähr 10 Gäste bringt jeder so mit, je nachdem Mutter, Vater, noch die Großeltern oder wie ist das so? Früher war das ja manchmal so, dass man da das halbe Dorf mitgehabt hat.
Also wenn's möglich ist und gerade wenn wir in den ländlichen Raum schauen, dann ist es häufig so, dass die Gästezahlen eher größer sind, 10 und 10 plus, wenn wir in die Großstädte schauen. Aber das hat häufig auch was mit den Häusern zu tun und den Kapazitäten in den Häusern. Dann reden wir von wenigstens 6 Gästen, die mitkommen und der Schnitt liegt dann so zwischen 6 und 8.
Ja, also sind wir eine ziemlich typische Familie, weil ich komme jetzt sozusagen mal mit Betroffenheitsjournalismus um die Ecke. Tatsächlich war ich ja jetzt auch gerade erst bei einer Jugendweihe, die von Ihrem Verein auch tatsächlich organisiert wurde. Und da habe ich einen kleinen Eindruck mitgebracht. Ja, Jugendweihe wird Land auf Land abgefeiert und die Saison ist noch nicht vorbei. Und ich konnte mich Anfang des Monats da eben mal hineinbegeben. Meine eigene Enkelin war da in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen worden. Zwei weitere Jugendliche aus ihrer Schule, das ist die Oberschule Nauenhof in der Nähe von Leipzig, waren bereit, mit mir zu sprechen, haben alles geklärt, auch mit den Eltern. Und so war ich dann Freitagnachmittag eben bei so einer Stellprobe, eine Stunde lang bei uns, habe Hinweise und Probeläufe miterlebt und habe danach Nele, Charlotte und Paul, das sind die drei, gefragt, wie sie das Ganze erlebt haben.
Dann kommt der zweite Gratulant in den Bereich, das Buch. Das Buch kommt hinter die Urkunde. Mit schönen Applaus.
So eine Stellprobe, war das anstrengend, interessant, langweilig? Wie findest du es?
Na, war nicht anstrengend, war normal einfach. Ich hatte das ja schon von meinem Neffen gehört, der hatte jetzt ja Jugendweihe.
Und diese ganzen Kommandos, linksrum, dahin gucken, dorthin gucken, dahin lächeln?
Ich orientiere mich auf die anderen, das passt schon, das kriege ich schon hin.
Ja, also ich habe es mir chaotischer vorgestellt. Freunde um mich rum haben viel mehr Stress gemacht als ich selbst. Es kommt morgen wahrscheinlich dann.
Fand ich gut, dass wir wissen, wie alles abläuft. Treppe hoch, bis an die Linie treten, dann, wenn unsere Namen aufgerufen werden, einen Schritt vor, dann die erste Person wieder die Treppe runter, zu den Plätzen hingehen und zu den Eltern umdrehen.
Hast du das Gefühl, dass das bei allen anderen auch so drin ist?
Bei mir schon, aber bei den anderen, ja, merken sich halt nicht viel.
Wie ist die Prognose? Wird jemand stolpern?
Stimmt, ja.
Ist das ein Ereignis, diese Jugendfeier, wo du sagst, ja, das hat schon eine Bedeutung?
Seit 2 Wochen haben wir uns schon vorbereitet. Wir haben extra dafür ein Carport gebaut und so, weil wir feiern auch eine große Party.
Und dieser Schritt jetzt, wenn es immer heißt, jetzt geht's ins Erwachsenenwerden und so weiter und so fort, spielt das eine Rolle?
Nö, eigentlich nicht.
Wie ist es bei dir?
Ja, auch. Kommen ganz viele Gäste nach Hause und das ganze Essen vorbereiten.
Und dieses Ding mit Erwachsenwerden, inwiefern spielt das eine Rolle?
Nö, ich glaube nicht, dass es sich jetzt erstmal anders anfühlen wird, generell.
Ja, also es ist schon ein Schritt ins Erwachsenwerden. Es fühlt sich schon anders an, ja.
Hat das in der Familie eine Rolle gespielt, dass man drüber redet?
Also jetzt nicht wegen diesen Erwachsenwerden, sondern nur diese Partyplanung, alles vorbereiten, wer soll kommen, welches Essen soll es geben.
Gibt es dann morgen den ersten Alkohol?
Mit den Eltern bestimmt das erste oder mit den besten Freunden.
Schnaps ein bisschen Bier, ja.
Das erste Mal mit den Eltern oder das erste Mal überhaupt?
Nee, das erste Mal mit den Eltern, glaube ich. Ja.
Tja, also eine entspannte Generalprobe und Vorfreude aufs Anstoßen. Mein Eindruck auf den Ernst des Lebens bereitet sich da niemand gedanklich vor, zumindest nicht in dieser Stichprobe. Die Organisatoren dort meinten auch, naja, morgen, da sind dann alle mit einer anderen Konzentration dabei, weil es war an diesem Stellprobentag doch so ein bisschen chaotisch. Ich hätte nicht gedacht, dass da jemand am nächsten Tag weiß, wohin muss, aber naja. Natürlich hatte ich das Mikrofon dann aber am Jugendfeier-Samstag selbst auch dabei und habe Nele, Charlotte und Paul vor und dann auch nochmal direkt nach der Feierstunde abgepasst. Nele, wie hast du geschlafen?
Ah, gut, gar nicht so lange, nur bis so um 6 und dann ging's los, alles fertig machen.
Und wie ist jetzt so der Aufregungspegel im Vergleich zu gestern?
Ah, schon mehr Angst, dass irgendwas falsch gemacht wird, irgendwas passiert, Treppen hochfallen oder so.
Ja, also geschlafen habe ich gut und ja, vorher ist noch nicht so aufgeregt, aber ich glaube dann, wenn wir reinlaufen.
Empfangen wir sie herzlich.
Damit herzlichen Glückwunsch zur Jugendweihe. Bleibt neugierig, bleibt mutig und vergesst nie, ihr seid die Architekten eures Lebens. Jetzt wünsche ich allen ein rauschendes Fest, jedoch ohne selbst einen Rausch zu erleben.
Und? Hat das jetzt was mit dir gemacht, diesen Schritt ins Erwachsenenwerden, diesen einen Schritt nach vorn?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin halt einfach nur froh, die Aufregung hinter mich zu haben. Jetzt wird erstmal mit Freunden, Familien erstmal ein bisschen gefeiert.
Ja, Aufregung ist jetzt gar nicht mehr da.
Und wie war es bei dir, dieser Schritt nach vorne? Hat der irgendwas mit dir gemacht?
Nee, gar nichts. Einfach nur, dass es dann vorbei ist danach. Jetzt nach Hause noch die letzten Kleinigkeiten vorbereiten, dekorieren. Und dann kommen die ersten Gäste schon.
Tja, und dann kann die Party dann tatsächlich starten. Also Party am wichtigsten, Geschenke gern, der Ernst des Lebens, naja, der kommt sicherlich noch früh genug. Herr Jüttner, sind Sie gerade entsetzt, entzaubert oder sagen Sie, ja, das ist unterschiedlich, ne?
Naja, das ist unterschiedlich und ich bin ja nur über 20 Jahre schon dabei, da habe ich ganz viele Jugendliche erlebt und natürlich, die Aufregung ist immer ganz groß und der Ernst des Lebens hat dann der Aufregung meistens noch etwas Platz gemacht. Und das ist ja, das Erwachsenwerden ist ja ein Prozess, das beginnt oder findet ja nicht nur mit der einen Veranstaltung statt, genau. Sondern das ist ja schon so ein ganzer Lebensabschnitt, wo man sich mal bewusst wird, wo geht meine Reise eigentlich hin und was will ich werden und was sind Werte, die mir wichtig sind. Und das ist an so einem Tag, wo man sich schick angezogen hat, wo man sich rausgeputzt hat und wo man gefeiert wird und werden will, dann wahrscheinlich doch eher so im Hintergrund.
Ja, zu viele Eindrücke auf einmal. Dieser eine Schritt nach vorn, der da eben mal eine Rolle spielte, das ist ja auch tatsächlich dann technisch auf der Bühne so. Ne? Also man geht ganz bewusst diesen einen Schritt nach vorne, wenn der Name aufgerufen wird. Ist das so ein Ritual, was Sie ganz bewusst aufgenommen haben, weil Sie sagen, es muss sichtbar sein, dass da was passiert?
Naja, es geht uns nicht nur darum, dass das sichtbar ist, dass da was passiert, sondern es sind ja ganz viele Gäste im Saal, nicht nur aus der eigenen Familie, sondern auch von Klassenkameraden, von Schülern aus anderen Klassen. Und wir wollen schon, dass man im Saal bemerkt, um welchen Jugendlichen handelt es sich jetzt gerade, wer steht da gerade auf der Bühne und wie heißt der eigentlich, den man jetzt beklatscht und den man als jungen Erwachsenen willkommen heißt.
Mhm. Okay, weil Sie gerade sagen, Sie sind 20 Jahre dabei, wenn wir die Jugendweihe uns anschauen, auf welche Geschichte schauen wir da eigentlich? Die meisten, die so in meinem Jahrgang sind, also ich bin in den 60ern geboren, die wissen, das gab es zu DDR-Zeiten und man hatte immer so das Gefühl, das ist so ein DDR-Ding, was sich jetzt noch irgendwie gehalten hat, aber stimmt ja gar nicht, ne? Das ist ja älter.
Es ist wesentlich älter, weil selbst zu DDR-Zeiten, als es begann mit der Jugendweihe, war die Jugendweihe ja schon über 110 Jahre alt. Und einst entstanden so um 1850 herum, als man aus einer der beiden Amtskirchen austreten durfte. Und dann haben sich halt so freireligiöse Gemeinden oder Gemeinschaften von Menschen, die halt keinen Glauben mehr hatten, gebildet. Und die haben dann ihre Lebensabschnitte, ihre Übergangsriten gefeiert. Und eins davon war dann die Jugendweihe von der Kindheit zum Erwachsenwerden.
Und Sie sagten gerade eben DDR-Zeiten, ohne dass wir jetzt diese Geschichte so groß auffächern wollen, aber es war ja sogar zu Beginn der DDR-Zeit erstmal gar nicht erlaubt, ne, Jugendweihe zu feiern. Als es losging, war das erstmal so eine nicht erwünschte Geschichte.
Naja, da gehört ja aber auch dazu, dass zu Beginn der DDR die gesamten freidenkerischen, humanistischen, weltlichen Verbände, also es waren ja alles Vereine, oder vielleicht sogar Körperschaften öffentlichen Rechtes, dass die praktisch erstmal verboten wurden. Und damit war ja auch verbunden, dass denen ihre Feste, denen ihre Riten, die sie gefeiert haben, dann nicht mehr stattfanden. Und dann gab es ja erst die Entscheidung, dass man eine staatlich organisierte Jugendweihe einführte.
Seit 55 dann wieder und dann war das dann eben relativ gleichgeschaltet.
Ich glaube, was man nochmal betonen muss, also in der Entwicklung der Jugendweihe heraus, Herr Jüttner hat das schon gesagt, in einem freireligiösen Kontext, der Erste, der das entwickelt hat, war tatsächlich ein Pfarrer in Thüringen, der es weggeholt hat aus der pietistischen Entwicklung, dass das eine Bekenntnisfeier ist. Also nicht so sehr ein Übergangsritual, sondern eine Bekenntnisfeier. Mhm. Und gesagt hat, dazu sind manche tatsächlich nicht in der Lage und dazu braucht es ein Alternativangebot. Tatsächlich aus dem kirchlichen Raum auch heraus, was die Arbeiterbewegung dann auch in den 20er Jahren dankbar aufgenommen hat. Und das hat tatsächlich die DDR wieder aufgegriffen. Also die hat Jugendweihe zu einem Bekenntnis, zu einem Bekenntnisritual oder Ritus gemacht. Ne? Und das ist nach der Wende dann wieder zurückgegangen. Also das ist eben kein Bekenntnis auf den real existierenden Sozialismus war.
Ich habe damals auch noch eine Urkunde gekriegt, wo dann eben auch nochmal so dieses du hast dich gefälligst jetzt an alles zu halten mit drauf stand. Man kriegt ja heute auch noch so ein Papier, Herr Jüttner. Das ist aber dann wahrscheinlich eher ein bisschen offener oder mehr so eine Art Teilnahmebestätigung oder wie muss ich das verstehen?
Naja, Teilnahmebestätigung ist vielleicht ein bisschen zu flach gedacht.
Ein Zertifikat.
Zertifikat. Da hat man ja in aller Regel eine Prüfung dafür abgelegt, wenn man ein Zertifikat bekommt. Die Urkunde zur Jugendweihe ist so das, was man eigentlich rausholt, wenn man 20 Jahre später vielleicht eigene Kinder hat und wenn dann ansteht, dass die Kinder sich doch überlegen sollen, ob sie sowas möchten oder nicht. Und dann hat man natürlich auf dieser Urkunde stehen, wann und wo diese Jugendweihe gewesen ist.
Okay. Dann können wir jetzt mal noch in die Redaktion weiter reinfragen, weil Rebecca Hautquitz aus der Redaktion ist da und die ist eine andere Generation als ich. Rebecca hat das nicht abgesprochen, aber hast du Jugendweihe gemacht?
Nee, ich war Konfirmandin.
Ah, okay. Mhm. Dann können wir dann überlegen, ob du nachher in der zweiten Runde auch noch darüber erzählen
möchtest. Ja, kann ich gerne machen. Ich hatte eine kleine Geschichte.
Ah, schön. Nee, das heben wir uns jetzt auf und du erinnerst mich notfalls nachher dran. Aber jetzt möchten wir also wissen, welche Geschichten denn bisher so an unserer Hörer-Hotline am Telefon erzählt wurden oder per Mail zu dir kamen.
Ja, da habe ich zwei mitgebracht. Und zwar einmal von Andrea, die hat von ihrer Konfirmation berichtet, die war am Mai 73. Und sie hat geschrieben, ich wohnte zu der Zeit auf dem Dorf und da wurde sehr festlich gefeiert. Meine Großmutter bereitete die ganzen Zutaten für den Kuchen zu Hause vor und damit ging es dann zum Bäcker. Es wurden 33 Blechkuchen, denn jeder, der was vorbeibrachte, bekam auch Kuchen. Zum Schluss hatte ich knapp 1000 Mark, davon kaufte ich mir ein Mini-Fahrrad und der Rest wurde gespart. Und jetzt kommt's, das Schönste daran war, die Konfirmanden mussten die Kirche sauber machen. Dabei entdeckten wir den Rotwein, der für das Abendmahl gedacht war. Den haben wir geleert. Das war lustig. Das
okay. Kann ich mir gut vorstellen. Frau Busch hat sofort reagiert. Ist das etwas, was immer mal wieder passiert? Oder ist es für Sie neu? Und Sie sagen, wir müssen den besser wegschließen.
Nein, also sowas passiert heutzutage nicht mehr, auf gar keinen Fall.
Die bringen ihren eigenen Wein mit. Okay, Rebecca.
Ja, gut. Die zweite Geschichte ist von Sabine. Die hatte 86 Jugendweihe und hat geschrieben, obwohl meine Eltern eigentlich nicht dahinter standen, haben wir das eben gemacht, weil der gesellschaftliche Druck halt da war. Mhm. Rückblickend war das für mich dann eher eine Pflichtveranstaltung und ich glaube, heute sollte jede Familie frei entscheiden, ob und wie sie so einen Schritt feiern möchte.
Das ist ja auch das Schöne, dass man da weit frei entscheiden kann. Danke für diesen Eindruck und die eigene Geschichte, die heben wir uns für nachher auf jeden Fall auf. Frau Scheps, ich würde mal rüberfragen, diese Dinge, dass da so ein gesellschaftlicher Druck, da, wie es eben die eine Hörerin beschrieben hat, dass sie gesagt hat, ich wollte das eigentlich gar nicht so richtig, aber meine Eltern haben gesagt, wir machen das mal lieber, ehe es zu Diskussionen kommt. In den Kulturen, in denen Sie reinschauen, ist das auch so eine Art Social Pressure, also so ein sozialer Druck, dass man sagt, das müssen alle mitmachen, dieses Initiationsritual?
Ja, das ist wahrscheinlich ein sehr immenser Druck, der ausgeübt wird, weil es die Frage stellt, wird man erwachsen oder bleibt man für immer auf dem Status des Nicht-Erwachsenseins? Das heißt, man wäre dann nicht anerkannt, man dürfte nicht heiraten und hätte auch weniger Rechte als ein Erwachsener.
Von Staats wegen oder aus dem Gesellschaftlichen?
Aus dem Gesellschaftlichen heraus. Okay. Und die Familien sind natürlich daran interessiert, dass ihre Kinder Erwachsene werden. Das hängt also auch damit zusammen, dass die Großen dann die Kleineren betreuen oder die Kinder dann sich um die Eltern kümmern, wenn die selbst alt sind. Also sind ökonomische Dinge auch, die da eine Rolle spielen. Und der Druck, der ausgeübt wird, dass eben jeder durch dieses Stadium geht, ist also auch eine Art Schaffen von Sicherheit für später.
Hm. Und das wird in der Gesellschaft eben gar nicht diskutiert, sondern ist dann schon verwurzelt sowieso? Oder gab es da auch in den letzten Jahrzehnten vielleicht nochmal so ein Überdenken? Sie sagten am Anfang, die Tradition stärkt sich eher.
Ja, also man weiß eigentlich, dass alle das erwarten. Das ist also der Druck von außen. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass das an ein Alter geknüpft ist, wie jetzt bei Konfirmation oder Jugendweihe, sondern es wird also auch ein Blick auf die Reife des Kindes gelegt. Und so eine Weihe kann also dann auch eine Gruppe umfassen, die im Alter zwischen 12 und 20 Jahren sind.
Okay.
Also da spielt das Individuum eine Rolle, was sozusagen betrachtet wird und eine gewisse Tauglichkeit vorweisen muss.
Das fand ich jetzt ziemlich spannend, Frau Scheps, dass Sie sagen, in Ozeanien zum Beispiel ist es nicht so wie bei uns, dass man in einem gewissen Alter sagt, jetzt ist es ran, jetzt bist du so weit, dass du da Jugendweihe in der sozusagen Maori- oder Aborigine-Form hast, sondern dass das mehr oder weniger von der Gesellschaft nach dem Grad des Reifeprozesses des jungen Menschen gesehen wird. Ist das so, dass die Eltern dann sagen, oh, ich habe das Gefühl, so langsam müsstest du mal in diese Riten hineingezogen werden? Oder ist das dann einfach so, dass man sagt, du, jetzt haben wir gerade mal den Veranstaltungsraum, jetzt brauchen wir noch drei, die erwachsen sind?
Nein, also die beobachten natürlich ihre Kinder genau. Und es gibt also immer so eine Art Patenonkel, der über lange Jahre das Kind auch begleitet und feststellt, wie die Fortschritte sind. Und sehr oft ist dann die Entscheidung, jetzt wird aus dem Kind ein Erwachsener, sehr plötzlich getroffen. Und man hat es zum Beispiel in Australien, dass dann der Junge weggefangen wird, wird in ein Camp gebracht, verbringt dort eine Zeit mit den letzten Übungen, Prüfungen und wird dann in einer Zeremonie quasi in die Gemeinschaft zurückgebracht, die ihn dann als Erwachsenen empfängt. Wichtig ist eine sehr symbolische Trennung dann von der Mutter, also das Abnabeln. Und der Mensch, der sozusagen neu in die Gemeinschaft zurückkommt, ist dann ein Erwachsener, der jagen darf, der heiraten darf und der natürlich auch viele Pflichten erfüllen muss, die das Kind eben vorher in dieser Form nicht hatte.
Gibt es da irgendwelche dramatischen Szenen, dass Mütter sagen, mein Baby gebe ich jetzt nicht her und umgekehrt?
Ja, das gehört, also ist zum Teil natürlich ein bisschen Schauspielerei auch. Denn der Trennungsschmerz der Mutter vom Kind ist also auch ein ja, fast gesellschaftlicher Spaß.
Also ich muss zeigen, dass ich ja so, klar.
Ja, also man hängt ja an den Kindern und das Kind selbst merkt ja, jetzt passiert mir etwas und möchte natürlich erwachsen sein oder erwachsen werden. Mhm. Und vielleicht noch eine andere Geschichte, die ich also auch sehr schön finde, also in Neuguinea, Papua-Neuguinea am Sepik zum Beispiel, werden die Initianten in den Urwald gebracht. Dort sitzen sie dann mit alten Männern zusammen, hören sehr, sehr viele Geschichten aus der mythischen Zeit und bauen Masken, die den Körper komplett bedecken. Und sie werden dann ein paar Tage in diesen Masken laufen und sind dann wieder im Dorf, also werden ins Dorf geführt. Und dort hat man ein großes Kultkrokodil aufgebaut aus Geflecht. Und die müssen dann sozusagen in dieses Krokodil hinein. Dieses Krokodil verkörpert eine Art Mutter. Und sie kommen dann vorn als Krieger, als erwachsene Männer wieder raus. Sie werden verprügelt auch. Also sie müssen zeigen, sie können was aushalten. Und das Zufügen von Schmerz gehört also auch in diesen Übergang hinein, weil mit Kindern geht man sanft um und sacht und als Erwachsener muss man eben in der Lage sein, auch
der Krieger
Dinge
muss das
auszuhalten.
Okay. Herr Jüttner, entwickeln Sie gerade neue Ideen für Jugendstunden?
Eher nicht.
Okay, ja, das war auch nicht ernst gemeint, aber Frau Busch wollte, glaube ich, was
genau,
dazu sagen.
Genau, wollte gerne nochmal anknüpfen an den Gedanken des Loslassens für die Eltern. Mhm. Also das merken wir in der Begleitung, also das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wir eine relativ lange Zeit nicht nur die Jugendlichen, sondern eigentlich auch die Familien begleiten in dem Prozess. Und wir merken, dass dieser Tag nicht nur ein wichtiger Tag ist für die Jugendlichen, sondern tatsächlich auch für die Eltern. Also diesen Moment des Loslassens. Teilweise bauen wir das auch mit in die Gottesdienste ein und sprechen den Eltern nochmal einen Elternsegen zu. Also auch für sie beginnt eine Form eines neuen Lebensabschnittes. Sie müssen jetzt ihre Kinder loslassen. Bis dahin haben sie sie behütet und jetzt müssen sie das Loslassen üben. Und da zugesprochen zu bekommen,
ist auch richtig.
Ja, Gott segne die Liebe, die du gegeben hast und wandle in Segen, was du versäumt hast. Und du darfst den Weg jetzt auch mit Gottes Segen gehen.
Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Ärger kriege, wenn ich zu viel aus dem Nähkästchen plaudere. Aber bei meiner Tochter war es zum Beispiel so, dass ihre Tochter, also meine Enkelin, auch jetzt so auf diesem Weg zum Erwachsenwerden ist. Und meine Tochter hat dann sich alle alten Videos nochmal vorgenommen, so unter dem Motto, ach, die war doch gerade noch Baby, jetzt entwickelt sich was. Weil das ist ja auch eine relativ überschaubare Zeit. Na klar,
genau,
ist es für das
Gewahrwerden,
Kind.
Gewahrwerden. Ne?
Für das
so,
Kind ist es,
für die Eltern.
Ist es eine lange Zeit. Aber für die Eltern ist es ja plötzlich erwachsen tatsächlich.
Und damit ändert sich auch ihre Rolle. Also ich glaube, diesen Blick auch noch mal erwachsen werden, ist nicht nur etwas, was die Jugendlichen betrifft, sondern das ist etwas, was dieses System Familie auch betrifft. Die Elternrolle ändert sich.
Herr Jüttner, ist das was im Bereich Jugendweihe auch mit betrachtet wird oder gibt es da vielleicht so am Rand dann, dass Eltern sowas spiegeln oder dass das in irgendeiner Art und Weise mit einer Rolle spielt?
Na, wir thematisieren das in unseren Feierstunden. Mhm. Wir haben ja in jeder Feierstunde eine Festrede. Da kommt jemand aus der Gesellschaft, aus der Politik, manchmal der Bürgermeister, manchmal auch jemand aus der Lehrerschaft, aus der Schule heraus. Und der hat dann für die Jugendlichen also festliche Worte. Und da geht es halt für die Jugendlichen zunächst um Rechte, um Pflichten, die sich ja mit dem neuen Lebensabschnitt verändern oder langsam verschieben. Da geht es tatsächlich für die Eltern ums Loslassen. Was das Erwachsenwerden mit sich bringt. Die Kinder werden auf absehbare Zeit vielleicht auch das Elternhaus verlassen, werden in Ausbildung gehen, werden ins Studium gehen. Und da geht es im Dritten auch um die Großeltern, weil auch für die das ein Prozess ist, das Erwachsenwerden der Enkel, das durchaus bedeutet, dass auch die Großeltern nochmal eine neue Rolle einnehmen werden. Hm. Ihr Rat wird wieder wichtiger.
Ja. Gut, guter Hinweis, ja, werde ich mal einfordern. Was interessant ist, Sie sagten es gerade, es kommt in absehbarer Zeit dann dieser Wechsel in so eine andere Lebensphase. Das war etwas, was uns auch aufgefallen ist, dass Jugendweihe ja heutzutage so ein bisschen so mittendrin in dieser, wir beenden bald mal die Schule, aber eigentlich ist ja, ändert sich ja nicht gerade wirklich was im Leben. Das war aber früher anders. Konfirmation zum Beispiel war auch anders, ne, Frau Busch. Es war nicht zu einer anderen Zeit gefeiert, aber es war ein anderer Lebensabschnitt.
Genau. Also es war, Konfirmation stand am Ende der Schulzeit. Mhm. In der Regel wurde das an Palmsonntag begann, Konfirmation, und mit dem Osterfest endete das Schuljahr, das heißt, und damit auch die Schulzeit. Und das heißt,
ja, weil die Schule früher kürzer war,
genau, und man nach 8 Jahren fertig war. Die Jugendlichen gingen ab da in die Ausbildung und damit in die Erwachsenenwelt über. Also da machte das als Übergangsritual noch mehr Sinn, als wenn es jetzt einfach so random eingebettet ist in die 8. Klasse.
Ja, das kriegen wir wahrscheinlich als Gesellschaft nicht so schnell gedreht, dass man sagt, Jugendweihe künftig nur noch ab 16 oder wenn die 10. vorbei ist, weil dann werden auch viele sagen, Moment mal, ich will meine Geschenke aber früher haben. Aber interessant, dass wir so verschiedene Modelle haben, dass wir sagen, eigentlich war das mal tatsächlich an einem Lebenswendepunkt. Dann, es gibt Kulturen, in denen das so ein bisschen fließt flexibel ist. Und es gibt eben dann auf der anderen Seite aber auch noch eben dieses etwas verloren, warum feiere ich das eigentlich gerade? Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht, das einzufangen. Herr Jüttner, wenn Sie sagten es am Anfang, es ist eine freiwillige Geschichte, dass man sich dort in diese Jugendstunden mit hineingibt. Ist es etwas, wo Sie als Verein aber sagen, wir wollen das so, oder sagen Sie auch, ist doch egal, Hauptsache wir feiern eine schöne Feierstunde und alles ist gut?
Nein, das ist für uns sehr wichtig. Also wir wollen das, wir fördern das auch, wir machen den Jugendlichen Angebote, die zum einen sehr vielfältig, sehr breit sind. Wir haben innerhalb unseres Teilnehmerbeitrages, dass wir gesagt haben, okay, ein Teil der Kurse ist kostenfrei, sodass wir von vornherein die Schwelle etwas niedriger setzen. Und wenn man sich das Motto unseres Vereines anschaut, Jugendweihe mehr als eine Feier, dann schließt sich da so ein bisschen der Kreis, was die Bedeutung von dem, was wir da anbieten, für uns eigentlich auch ist.
Stimmt, das steht auch tatsächlich, ich habe die Eintrittskarte mal mit, das steht dann auch wichtig drauf, dass man das sofort versteht. Und auf der anderen Seite, jetzt habe ich gerade wieder so ein kleines bisschen den Faden, ich wollte noch was, ach ja, Sie sagten eben in dem Mitgliedsbeitrag, wie finanziert sich das? Ein EV ist klar, braucht in irgendeiner Art und Weise Mittel, die ihm zufließen. Ich weiß, dass die Eintrittskarten Geld kosten und dass man auch für die Anmeldung der Feier auch einen gewissen Obolus zu zahlen hat. Der ist, glaube ich, irgendwo so zwischen 150 und 200 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Kommune oder an der Gegend. Und da sind bestimmte Dinge schon quasi inklusive, die man nutzen kann, aber nicht muss, richtig?
Genau, genau. Also wir haben einen Teilnehmerbeitrag. Wir finanzieren uns auch fast ausschließlich über diesen Teilnehmerbeitrag. Die zweite Säule in der Vereinsarbeit sind noch ein paar Spenden, die wir hauptsächlich aus dem privaten Bereich erhalten. Aber den Kern dessen, was an Kosten bei uns aufläuft, wird letzten Endes im Teilnehmerbeitrag gespiegelt, den dann die Eltern für die Jugendweihe bezahlen. Da gibt es den Teilnehmerbeitrag für die Jugendweihe an sich. Und da sind einige der Kurse bereits drin enthalten. Und dann gibt es nochmal für die Eintrittskarten einen zusätzlichen Beitrag.
Okay.
Und das ist dann entsprechend der Gäste, die man mitbringt.
Ja, und das Ganze muss natürlich auch in irgendeiner Art und Weise abgegolten werden, weil es ist ja doch ein ziemlicher Aufwand, der da betrieben wird. Also neben der Bürgermeisterin, dem Bürgermeister, der vielleicht ohne ein Honorar kommt, braucht man ja trotzdem auch einen festlichen Rahmen. Da passiert ja einiges, ne?
Genau, genau. Und dann haben wir es zu tun mit schon allein mit den Häusern, in denen wir unsere Jugendweihen durchführen, die ja teilweise privat betrieben sind, teilweise in kommunaler Hand sind. Da gibt es schon unterschiedliche Preise.
Also man zahlt eine Miete für die?
Die da aufgerufen werden, genau, da gibt es eine Miete. Und auch für alles andere, was bei uns praktisch organisiert wird, gibt es letzten Endes Kosten, die entstehen und die spiegeln sich dann innerhalb des Teilnehmerbeitrags wieder.
Na, wir können es ja mal klammern. Also was ich beobachtet habe oder sehen konnte, war klar, da ist eine Bühne, die steht, das war eine Turnhalle in dem Fall, da steht sonst die Bühne nicht mitten im Raum. Das kostet wahrscheinlich schon Geld, die Bestuhlung und so weiter und so fort. Musik war auch da, ne?
Genau.
Und das nicht bloß vom Band, sondern?
Sondern live gespielt.
Und das ist überall so, wo
das
Sie...
Das ist überall so.
Mhm. Gut, und dann mal noch Tanz von einer Tanzgruppe. Also es war eine schöne Feier, muss man ganz ehrlich sagen, die dann eben so ein bisschen von allem was hatte. Ne? Es ist aber nicht mehr, wenn ich mich zurückerinnere, man verklärt es natürlich über die Jahrzehnte irgendwann. Ich hatte das Gefühl, in meiner Zeit war es irgendwie steifer und ein bisschen mehr so in Richtung... das musst du jetzt erleiden, sage ich jetzt mal fast. Dass das dann, diesmal war es eher ein Happening.
Naja, das musst du jetzt erleiden, würde ja auf lange Sicht bedeuten.
Mist jetzt erwachsen.
Ja, Mist jetzt erwachsen und würde ja bedeuten, wenn man dann eigene Kinder hat, ich musste das da erleiden. Mhm. Und das kann ja nicht unser Ziel sein. Wir haben ja ein Interesse daran, dass die Jugendweihe auch in der Zukunft weiter besteht. Und insofern passt sich natürlich auch die Jugendweihe-Feierstunde an die Zeit an.
Frau Schäfs-Brettschneider, als, ich sag mal, als Forscherin, die viel in der Welt unterwegs ist, schauen Sie sich auf der einen Seite Ozeanien an, weil das so, glaube ich, vom Beginn an Ihrer Arbeit immer so der Fokus war, ne, dass Sie dorthin geschaut haben. Auf der anderen Seite sind Sie auch noch woanders unterwegs. Sie hatten es ganz am Anfang schon mal angerissen, bis nach Finnland geht's hoch, also bis in den höchsten Norden. Die Samen sind, glaube ich, wenn wir jetzt überlegen, warte mal, habe ich das schon mal ja gehört, habe ich schon, meist waren dann Rentiere mit im Spiel, richtig?
Ja, genau.
Also immer wenn die Dokus mit den Menschen, mit den Rentieren ist, dann ist das wahrscheinlich genau diese Gegend. Ja. Also Sie haben auch schon mit Rentieren gesprochen, offenbar.
Naja, mehr mit Rentierzüchtern, Rentierhaltern. Und natürlich interessiert man sich dann auch für die Lebensabschnitte der Menschen dort. Mhm. Was machen die, wie gehen die das? Und auch da ist es so, dass die jungen Erwachsenen oder die Erwachsenwerdenden natürlich von der Gemeinschaft unterstützt werden. Sehr oft bekommt man dann das erste Rentier, was dann quasi der Grundstock für die eigene Herde wird. Und es wird auch gefeiert, also heute sehr oft konfirmiert. Und daneben gibt es dann auch die traditionelle Begrüßung, zu der ein Joik gemacht wird. Der Joik, das ist also meist der Vater oder der Großvater, der das macht, oder die Großmutter. Das ist ein Gesang, der keinen festen Text hat, aber sich richtet an die Welt der Ahnen und Geister. Also der Schamanismus spielt da eine gewisse Rolle wieder. Und das ist ein gemeinschaftlicher Gruß und auch eine Würdigung des Jungen zum Erwachsenen gewordenen.
Ich überlege mir gerade, wie das ist. Hierzulande ist es ja manchmal schon schwierig, dass einer aus der Familie sich mal aufrafft, eine kurze Ansprache zu halten, so, oder zumindest einen Toast auszubringen. Und da ist das eben dann der Toast auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, ich kann mal ein Stück spielen.
Ah, Sie haben das aufgenommen. Okay, dann hören wir uns mal. Okay, ja. Können Sie es uns übersetzen?
Ja.
Sinngemäß.
Also es ist im Grunde ein Ausruf der Freude, dass jetzt wieder ein neuer Erwachsener im Kreis der Familie
ist. Ich freue mich so, dass du so groß geworden bist. Und
es freuen sich mit mir nicht nur die Familie, sondern auch die mal da waren und die vielleicht noch kommen. Die Geister in der Natur, also eigentlich die ganze Welt.
Okay.
Und ich fand das sehr berührend und das wird also von allen mitgetragen.
Okay. Ist das bei den Samen dann auch so, dass es so frei flotet oder hängt es eben dann so dran, wie Sie sagen, wenn die Konfirmation ist, dann machen wir bei der Gelegenheit auch gleich noch unser traditionelles eigenes Fest, also zu einem bestimmten Altersbereich?
Also die Konfirmation ist wie überall eben an ein Alter gebunden, aber die Aufnahme in die Gemeinschaft ist auch dort nicht ganz an Alter geknüpft. Das hängt davon ab, eben wie fit ist der junge Mensch, was kann er, welche Talente hat er. Und es gehört auch dazu, dass man sich zum Beispiel die eigene Festkleidung selbst näht, die dann fertig ist.
Okay.
Also das sogenannte Gagdi ist also der Ausdruck des eigenen Individuums.
Ja. Egal ob Mädchen oder Junge? Oder?
Egal ob Mädchen oder Junge. Okay. Und daran hängen dann zum Beispiel auch kleine Geschenke, also Silberplättchen, Silberschmuck hat auch rituelle Bedeutung. Und wenn das alles fertig ist und also auch das handwerkliche Können sozusagen damit öffentlich demonstriert ist, ist man dann in der Lage, auch eine Familie zu haben und dazu muss man erwachsen sein. Okay. Das wird gefeiert.
Also ich muss mit Nadelarbeit gut sein, ich muss mit Rentieren klarkommen, genau, wenn ich als Same erwachsen werden möchte. Sie sagten, Schamanismus spielt eine Rolle, in den Gesängen merkt man es ein bisschen. Ja. Spielt diese spirituelle Arbeit dort auch eine Rolle?
Ja, also man muss sehr viel lernen, auch über die mythische Welt, über die Schöpfungsgeschichten auch, über Naturheilkunde. Also es spielen sehr, sehr viele Dinge aus der alten Tradition eine große Rolle. Und heute ist das eben auch ein Element, was dazu beiträgt, dass diese Minderheit in Schweden, Finnland, Norwegen und Russland sich selbst wieder als eigenes Volk mit einer eigenen Kultur und Tradition definiert. Mhm. Und die jungen Leute legen also großen Wert darauf, das genau zu machen. Also es ist sehr, sehr viel Stolz dabei.
Okay. Wie lange beobachten Sie das schon? Also wie kam es, dass Sie von Ozeanien plötzlich dort in den hohen Norden geswitcht sind?
Ja, das war Zufall. Es ist ein Forschungsprojekt gewesen, was jetzt 6 Jahre gelaufen ist. Und da ging es um die Sammlungen, die in Deutschland sind, die eben diese alte Kultur und Tradition verkörpern und die wieder zugänglich gemacht werden den Menschen in den Regionen, aus denen diese Dinge mal gekommen sind. Mhm. Und damit einher gingen also sehr viele Besucher auch, also vor Ort, das Kennenlernen der verschiedenen Sami-Kulturen und zu verschiedenen Jahreszeiten auch. Und damit hat man so einen kleinen Blick gehabt in das Leben auch dieser Menschen. Und ja, das hat mich also sehr begeistert. Das Land ist wunderschön, also das Eismeer.
Wunderbar.
Ist ein Kontrast.
Also es gibt ja diesen Spruch, der Sachse liebt das Reisen sehr und Sie sind in Leipzig geboren, so, und sind überall in der Welt schon mittlerweile gewesen. Sie verkörpern das auch. Ich mache mal einen ganz kurzen Schlenker weg von unserem Thema, weil es einfach spannend ist und Sie das jetzt gerade angesprochen haben. Das ist ja dieses Repatriieren, heißt das so? Ne? Also dass man quasi Dinge, die irgendwann mal im Laufe der, meist durch Kolonialisierung oder durch Kriegswirren und sowas, dann zu uns gekommen sind, wo man sagt, ich habe jetzt plötzlich etwas aus diesem Volk, was eigentlich dorthin gehört und auch eine gewisse ikonische Kraft unter Umständen hat und wir geben das jetzt wieder zurück. Das ist ja auch ein bisschen was über Ihrem Leben steht, ne? Weil Sie haben das also auch für die Länder im Süden, in Ozeanien ja auch gemacht.
Ja, und das ist also spannend. Es geht gar nicht immer darum, den Gegenstand tatsächlich zurückzubringen, aber das Wissen zu teilen, auch mitzuteilen, wo ist es denn überhaupt und das wieder einzubetten in den kulturellen Kontext, wo es mal hergekommen ist. Das ist wichtig und das ist sehr, sehr oft dann vor Ort für die Menschen ein Blick in ihre Geschichte und hilft eben auch Probleme, die heute da sind, besser in den Griff zu kriegen.
Ich will auch ganz kurz auf Ihre Geschichte nur dabei eingehen, weil ich weiß, dass vor einer Weile war es auch so, da waren dann mal nicht Maori, sondern Aborigines.
Sowohl als auch.
Beides hier bei uns in Leipzig im Grazier Museum haben dann eben auch mit einer Zeremonie etwas wieder zurückgeholt. Und Sie waren mit der damaligen Außenministerin unterwegs und haben etwas geschafft, was sie nicht geschafft hatte, weil sie ein Klapperflugzeug hatte, was nicht bis hinkam. Sie haben dann sozusagen einfach gesagt, gib den Koffer her, ich bringe das Zeug dort runter, wenn es Mama einfach sagt. Also können Sie es ganz kurz nur erklären, wie die Geschichte war?
Ja, also es ging um die Rückgabe von 4 Gegenständen, die für eine Community wichtig waren, um die eigene Sprache wieder zu revitalisieren, um auch für die eigenen Kinder etwas zu haben aus der eigenen Kultur und Geschichte.
Die Kaurna waren das, also ähnlich heißen
die. Die Kaurna, in der Nähe von Adelaide zu Hause, also Südaustralien. Und wir haben also sehr lange vorbereitet, zusammengearbeitet. Ich war also mehrfach dort. Es waren auch Vertreter hier. Und diese 4 Gegenstände waren also sehr, sehr wichtig, gehören inzwischen auch in Australien zum nationalen Kulturerbe. Und Frau Baerbock wollte das also im Namen Deutschlands zurückgeben. Und das Flugzeug ging 2-mal kaputt. Wir sind also in Abu Dhabi hängen geblieben und ich bin dann mit den 4 Stücken und im Linienflieger nach Australien geflogen. Und
dann kommt in Australien jemand und sagt, haben Sie was zu verzollen? Und Sie sagen, ja, ein Speer, eine Holzkeule, ein Grabstock und ein Fischernetz und alles ist schon hornalt.
Ja, also ganz so schlimm war es nicht. Das war eher so, dass das schon bekannt war, die kommen und bringen das zurück. Ja,
okay, Sie waren angekündigt.
Und der Empfang war fantastisch.
Okay, ja. Also auf jeden Fall, Sie haben schon einiges erlebt, das ist erstmal ganz gut und haben dadurch diesen Einblick in diese ganz unterschiedlichen Kulturkreise. Und gibt es irgendetwas Verbindendes, wo Sie sagen, auch wenn ich da an ganz zwei verschiedenen Ecken im Globus bin, aber trotzdem ist da etwas ähnlich?
Ja, also die Menschen sind eigentlich überall neugierig, interessiert und freundlich. Und ich glaube, das gegenseitige Verstehen und Verstehen wollen ist das verbindende Element rund um die Welt. Also,
okay, und jetzt auf unser Thema bezogen, also auf dieses Initiationsritus, ja, gibt es da auch Ähnlichkeiten?
Da gibt es Ähnlichkeiten und zwar, dass der junge Erwachsene oder der Erwachsenwerdende als etwas Besonderes betrachtet wird, als etwas Besonderes Wichtiges für den Fortbestand der Gesellschaft. Und das Zweite ist natürlich die persönliche Ebene, die Eltern, die stolz sind auf ihr Kind, das eben sich zum Erwachsenen entwickelt. Mhm. Und damit verbunden die Hoffnung auf Enkel. Also das habe ich überall auch gehört, sozusagen, wenn man begriffen hat, das Kind geht aus dem Haus, dann geht die Freude auf die Enkel los und die Erwartung.
Okay.
Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
Dieses nach vorne schauen, genau. Ja. Und ich habe für diese Sendung auch im Vorfeld noch einen Gast eingeladen. Ich hatte auch übrigens in der muslimischen Community angefragt, da gab es dann keine Reaktion. Aber ich habe in der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig jemanden getroffen, und zwar Zsolt Baller. Er ist der Rabbiner hier in Leipzig. Er ist Ungar. Seit 2009 ist er in dieser Funktion. Und er kümmert sich auch als Landesrabbiner ehrenamtlich um die Belange der Jüdinnen und Juden im Freistaat Sachsen. 2021 wurde er auch noch der erste Militärbundesrabbiner in der Geschichte der Bundeswehr. Und als ich mich mit ihm hier im Studio von MDR Sachsen getroffen habe, da ging es dem Sendungsthema entsprechend natürlich um die jüdischen Feste, die den Eintritt in die religiöse Mündigkeit und das Erwachsenenalter markieren. Bar Mitzwa und Bat Mitzwa, und ich wollte wissen, wo diese Riten herkommen und vor allen Dingen auch, was sie bedeuten.
Die Bezeichnungen Bat und Bat Mitzwa bedeutet Herr oder Herrin der Gebote, und die Bedeutung ist, dass von diesem Alter ab bin ich völlig verantwortlich für alle Gebote und Verbote zu halten, die in der jüdischen Tradition sind. Es ist egal, ob ich das feiere oder nicht.
Haben Sie ein paar Beispiele, was das zum Beispiel ausmacht, wo man sagt, also wenn du 12 bist, dann lasse ich dir das durchgehen, aber wenn du jetzt die Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa hinter dir hast, geht das nicht mehr?
Ich gebe ein Beispiel. Ein erwachsener Mann ist dreimal am Tag verpflichtet, ein Gebet zu sagen. Bei der Kinder, ich habe jetzt einen 10-jährigen Sohn, für ihn ist es natürlich relativ schwer, jeden Morgen in der richtigen Zeit aufzustehen oder Nachmittag oder Abend diese Zeiten zu beachten. Ich versuche mit der Liebe natürlich, komm, wach auf, möchtest du mit Papa zur Synagoge kommen? Oder Nachmittag, kommst du mit Papa zu der Synagoge, wir haben Abendgebet. Und natürlich sagt er nicht drei Gebete am Tag, aber kommt mehrmals in der Woche zu der Synagoge mit Papa. Und wenn er 13 wird, aber muss er verstehen, ist er richtig verpflichtet, dreimal am Tag zu beten, am Morgen, Nachmittag und am Abend.
Und dann könnte es sein, dass er sagt, Papa, komm, wir müssen zur Synagoge. Ich weiß jetzt,
dass das ist mein Traum. Das ist ganz genau mein Traum, dass ein Tag mein Sohn sagt, Papa, es ist Zeit zum Gebet zu kommen, komm mit.
Diese Tradition, die kam in das Judentum später hinein. Warum hat man es übernommen? Warum fand man das interessant, dass man sagt, okay, das steht uns auch gut zu Gesicht?
Leider habe ich keine richtige historische Beweise für das, aber ich kann das auch sagen, eine schöne interkulturelle Einfluss in Europa, in der katholischen und der evangelischen Kirchen, die Jugendweihe und die Konfirmation hat eine Wirkung auf die jüdische Gemeinschaft gehabt. Noch dazu, viele Sachen, die man vor dem 13. Geburtstag bei den Jungs nicht machen darf, zum Beispiel von der Tora zu lesen für die Gemeinschaft. Die Kinder dürfen das nicht leisten, aber wenn sie 13 Jahre alt sind, dann können sie. Und deshalb haben die Rabbiner gesagt, machen wir so, dass an diesem Tag das erste Mal für die Gemeinschaft von der Tora lesen darf. Eine Lesung auf der hebräischen Sprache, 20 Minuten, 25 Minuten Lesung, das ist eine große Herausforderung. Auch wenn die ursprüngliche Feierlichkeiten bei der Bar und Bat Mitzwa nicht richtig Teil des Judentums waren vor 170 Jahren, trotzdem ist es ein keine gute Entwicklung, finde ich mindestens. Mhm. Auch bei den Mädchen im traditionellen Judentum, die Trennung zwischen den Geschlechten, insbesondere in der rituellen Bereich, in der Synagoge, relativ stark war. Die Rabbiner sollten auch kreativ sein. Wie könnten wir Systeme entwickeln, wo die Mädchen auch sich so fühlen, dass sie eingebunden sind, weil sie nicht eine Tora-Lesung haben. Es gibt aber eine sehr, sehr wichtige Tradition und diese Tradition heißt Sium. Sium bedeutet eine Lernphase vollenden. Dann hält man eine sogenannte Seudat Mitzvah, eine feierliche Mahlzeit der Dankbarkeit. Leute, ich bin dankbar für meine Umgebung und für die Menschen, die mir ermöglicht haben, dieses Lernen durchzuführen. Deshalb lade ich euch für eine Mahlzeit. Vielleicht ist der feierliche Mahlzeit bei einer Bar oder Bat Mitzvah.
Mädchen und Jungs dürfen dann die Tora lesen? Also ist das mittlerweile so, dass das noch getrennt ist oder darf das im gleichen Raum passieren?
Das ist heutzutage hauptsächlich von der Ortsgemeinde abhängig. Wir haben mehrere Gemeinden, die sind mehr Traditionalisten, die sind die orthodox geführte jüdische Gemeinden und es gibt die Gemeinden, die nicht orthodox geführt sind. Ich bin ein orthodoxer Rabbiner. Mhm. Meine Schätzung ist, dass ca. 90% der jüdischen Gemeinden in Deutschland sind unter orthodoxer rabbinischer Führung. Aber es gibt auch neben der Tora-Lesung viele Möglichkeiten, wie man das Mädchen richtig feiern könnte. Es gibt Feierlichkeiten in unserer Synagoge hier in Leipzig. Die Mädchen vorbereiten eine ziemlich schöne Rede von 5 bis 10 Minuten. Sie sollen das selbst schreiben und das Mädchen muss nachdenken, was kann ich hier sagen, das mit der wöchentlichen Lesung zu tun hat und auch mit mir zu tun hat, üben, wie man vor der Gemeinschaft spricht. Das ist auch eine ziemlich schöne Herausforderung für ein 12-jähriges Mädchen. In der jüdischen Auslegung sind die Mädchen früher volljährig als die Jungs. Die Jungs werden mit 13 und die Mädchen werden mit 12 volljährig sein.
Und nur um es nochmal zu verstehen, ist es dann an dem jeweiligen individuellen Geburtstag?
Genau, der Geburtstag, aber nach dem jüdischen Kalender.
Abgesehen davon, dass man dann eben in diese religiösen Rituale mit eingebunden werden kann, was gibt es noch an anderer Verantwortung? Wird man anders angesehen? Fühlt man sich anders als junger Mann oder junge Frau?
Meine Hoffnung ist, dass es diese Übergangsperiode ist nicht so stark, sondern richtig eine gute Entwicklung von Kindheit, also von 6 ab. Man sollte schon für die Gebote sich trainieren. Im Judentum, die Gesetze sind nicht nur Ritual. Die sind in alle Facetten des Lebens. Also Judentum ist ein System, wo man auch die gesellschaftlichen Gebote betrachten soll. Die 613 Gebote in der Tora sind alle für eine gesetzhaltige Jude absolut verbindlich. Das Kind muss lernen zum Beispiel, wie man über andere nicht schlecht redet. Das ist die sogenannte böse Zunge, Lashon Hara. Auch wenn die Wahrheit man erzählt, so erzählen, dass es nicht zu einer gesellschaftlichen Disharmonie kommt.
Da würde ich ganz gerne einsteigen, weil wenn wir so die Gesellschaft im Moment beobachten, haben wir ja das Gefühl, dass Disharmonie gerade der Sound unserer Zeit ist.
Richtiges Problem. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Es gab einen Fall in Amerika. Die Frage wurde an Rabbiner Shimon Schwab, einen deutschgeborenen Rabbiner, adressiert, seligen Andenkens. Herr Rabbiner, es gibt eine orthodoxe Jude im Gefängnis, er sitzt dort wegen irgendwelcher Steuerproblemen. Und der Rabbiner antwortet, wie kann er sich deinen orthodoxen Jude bezeichnen? Eine orthodoxe Jude ist auch derjenige, die alle Gesetze hält. Es ist ein Gesetz in der Tora, Dina de Malchuta Dina. Die Gesetze des Landes sind für mich verbindlich. Was Sie meinten, die Stimmung im Land und die Gesetze der böse Zunge, das ist die Bezeichnung des Hebräisch, Hilchot Lashon Hara. Die Idee ist, dass man lernt, wie ich über andere Menschen sprechen darf. Leider geben wir zu wenig Fokus auf diese Gesetze. Wie schaffen wir eine bessere Gesellschaft? Das gehört auch zu den jüdischen Gesetzen. Leider schaffen wir das auch nicht immer.
Sie sind Radfahrer, das weiß ich, über unser Vorgespräch und in Leipzig unterwegs. Da ist es wahrscheinlich auch nicht immer einfach, dann dieses böse Zungenprinzip einzuhalten. Ne? Wenn Sie mal vielleicht mit einem Autofahrer zu tun haben, der Sie eben wenig beachtet, wie geht's Ihnen dann?
Ich bin sehr ruhig in diesem Fall. Also ich habe auch ein Auto, ich fahre mit dem Rad und ich fahre hauptsächlich in Deutschland die Deutsche Bahn. Ich bin eine ruhige Radfahrer. Fahren und ich bin ein ruhiger Autofahrer und auch ein ruhiger Bahnfahrer.
Ist eine gute Grundeinstellung vielleicht generell. Wenn Sie Jugendlichen allgemein, die jetzt in dieses Alter der Bar Mitzvah und Bat Mitzvah kommen, einen Gedanken fürs Erwachsenenleben mitgeben können, wenn es nur einer wäre, was wäre dann das Wichtigste, wo Sie sagen, das vor allen anderen?
Gesellschaftliche Verantwortung. Wir sind verantwortlich für diese Gesellschaft. Das sollte die allererste sein in jeglicher Erziehung. Wie kann ich produktive, konstruktive Mitglieder der Gesellschaft von den Jugendlichen schaffen? Das sollte unser Fokus sein.
Sagt Jolt Baller, der Landesrabbiner von Sachsen. Kann ich mir vorstellen, dass gerade bei Frau Busch als Vertreterin der evangelisch-lutherischen Kirche und aber auch bei Frau Schäfs-Brettschneider als jemand, der unterschiedliche Kulturen anschaut, da so bestimmte, ja, stimmt, ist bei uns ähnlich, ist ein bisschen anders. Was ging Ihnen so durch den Kopf eben, Frau Busch?
Das Zutrauen von Verantwortung, also das geht mit der Konfirmation natürlich auch einher. Also das Wahlrecht in der Gemeinde. Mhm. Also wer konfirmiert ist, darf wählen, darf den Kirchenvorstand mitwählen, also die Gemeindeleitung, also so ein demokratisches Element, das Patenamt zu übernehmen. Also sprich, ich darf jemand, der die jünger ist als ich, im Leben und im Glauben begleiten.
Also Taufpatin könnte ich erst sein, wenn ich konfirmiert bin.
Oder schon.
Schon. Ja, schon sein. Mhm.
Ich darf auch die Nottaufe durchführen. Ne? Also mir wird wirklich auch als religiöser Mensch in dem Alter eine Verantwortung zugetraut, auch eine gewisse Sprachfähigkeit und ein Reflexionsvermögen. Mhm. Also das ist etwas, was sehr ähnlich ist, und ich glaube auch, das Hineinführen in eine Gemeinschaft und den Fokus auch nochmal ein Stück weit zu wenden. Also ich würdige dich als werdende und gewordene Person, spreche dir dafür auch Gottes Segen zu, und gleichzeitig sage ich, du bist Teil einer Gemeinschaft und es gibt etwas, was über dich hinausweist und wofür du auch Verantwortung trägst, es zu gestalten. Und zwar im Sinne von Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Ne?
Also sind so, die christlichen Werte natürlich, spielen da eine große Rolle. Was er jetzt angerissen hat, dass dann diese Tora-Lesung, die ja auf Hebräisch stattfindet und dann eben auch so 20 Minuten gehen kann, ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Wir haben gerade erst vor kurzem wieder gehört, wie so der Bildungsnotstand in Deutschland eigentlich so ist. Oder auch für die junge Frau in der jüdischen Gemeinde, die dann eben diese kürze Rede, leider noch keine Gleichberechtigung, aber immerhin zumindest auch vor der Gemeinde sprechen darf. Das findet aber in Kirchen noch nicht so statt, ne? Dass man sagt, heute ist mal die Kanzel frei, bitte jeder, der möchte, kann jetzt hier mal hoch.
Also, ich glaube, man muss ja mal unterscheiden. Mhm. Also es gibt die Konfirmationsfeier, und da sagen wir, also da steht ihr einfach als Gottes erwachsen werdende Kinder im Mittelpunkt, lasst euch feiern, lasst euch Gottes Segen zusprechen. Davor ist in der Regel ein Vorstellungsgottesdienst, und das entwickelt sich so, dass die Jugendlichen den selbst verantworten und gestalten. Mhm. Das ist relativ anspruchsvoll. Sie müssen sich mit Themen, sie müssen sich mit ihrer eigenen Religiosität auseinandersetzen. Was habt ihr zu sagen? Also das ist ein Raum der öffentlichen Verkündigung. So, also der Raum ist offen, aber damit tragt ihr auch Verantwortung, den zu füllen mit einer Botschaft. Und das nehmen die Jugendlichen unterschiedlich an, aber in der Regel mit einer Ernsthaftigkeit. Mhm.
Ganz kurzer Schwenk zu Herrn Jüttner. Sie hatten es vorhin mal so angedeutet, es gibt die Worte der Jugend oder so ähnlich heißt es dann, also wo man dann auch sagt, da ist jetzt jemand, der ein Grußwort spricht. Wie erleben Sie das? Ist das mehr so eine kurze Formalie, so unter dem Motto Dankeschön an alle Eltern und Lehrer und so weiter? Oder ist das dann auch so eine ähnliche Möglichkeit, da auch mal eine Botschaft zu setzen, die eben auch vielleicht eben aus Sicht der Jugendlichen nochmal eine andere ist, als der Festredner oder die Festrednerin gemacht hat?
Also das ist manchmal schon so eine kurze, nur so kurzes Statement, aber eigentlich von uns gewollt ist es, dass die Jugendlichen von uns die Bühne bekommen. Meistens zwei oder drei stellvertretend aus der Feierstunde heraus. Und dass sie dann mal so circa 4-5 Minuten darüber reflektieren, was das Erwachsenwerden für sie bis jetzt bedeutet hat. Das kann natürlich auch sein, dass die Jugendlichen an der Stelle dann mal sagen, liebe Eltern, das mit dem Erwachsenwerden war gut gemeint, aber so richtig haben wir es noch nicht wahrgenommen, oder dass auch mal Lob ausgesprochen wird. Und dann ist in diesen Worten in aller Regel mit drin, dass man schaut, wem möchte man besonders Danke sagen. Und da sind natürlich die Eltern im Mittelpunkt, da sind die Großeltern im Mittelpunkt. Manchmal auch die Lehrer, wenn man sich gut versteht, die eingeladen wurden zu der Feierstunde. Und dann rundet sich das so nach 5-6 Minuten ab, sodass so ein bisschen eine Mischung aus Reflexion und Dankeschön entsteht. Ist allerdings nicht in allen Feierstunden so, weil es braucht die Jugendlichen, die sagen, okay, wir trauen uns das. Und die, die sich das trauen, mit denen bereiten wir das dann durchaus auch vor. Die kommen dann zu uns. Das heißt, wir reden mal darüber, was soll so der Inhalt sein. Und dann schreiben sie aber ihre Texte selbst. Und dann machen wir mit ihnen noch eine Probe, damit das dann auch entsprechend festlich auf der Veranstaltung rüberkommt.
Ja, da ist ja dann auch schon eine gewisse Ritualisierung da, weil man muss das ja in diesen Ablauf einbinden. Ne? Man braucht da eben auch, da ist ein Rednerpult oder irgendwo ein Ort, wo man hin muss. Das ist ja auch wahrscheinlich etwas, was für die jungen Leute dann erstmal neu ist und ungewohnt. Ne?
Genau, das ist neu, das ist ungewohnt. Das ist aber nicht so, dass spontan innerhalb der Feierstunde dann jemand sagt, okay, jetzt möchte ich mal, sondern das hat man sich schon vorher überlegt und auch die Jugendlichen haben sich überlegt, was sie dann an so einem Anlass, wenn sie auf die Bühne treten und dann vor den ganzen Gästen stehen, sagen wollen.
Ja, was mir übrigens noch die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, wir reden immer einfach so dahin von Jugendweihe und dann hat das, dieses Wort hat ja einen gewissen Klang, wenn man ihn sich mal richtig nimmt, ne, das vornimmt. Inwiefern ist dieses Weihen eigentlich da noch drin oder ist es eben nur der Begriff, der eben irgendwann mal so geworden ist? Oder haben Sie auch das Gefühl, als derjenige, der damit eingebunden ist, wir weihen jemanden?
Das war jetzt für mich.
Mhm. Bei der Kirche ist es relativ klar.
Ja. Nein, der Begriff Jugendweihe kommt ja aus der Geschichte, aus der Tradition heraus. Mhm. Und wir hatten ja vor uns, als wir im Geschichtlichen unterwegs waren, schon mal das Thema, also vor über 170 Jahren. Und es war ein Pfarrer, der als erstes eine Feier angeboten hat, eine Veranstaltung angeboten hat für nicht mehr konfessionell gebundene Familien. Genau zu sein, der Eduard Balzer in Nordhausen. Und der hat halt diesen Namen geprägt und dieser Name hat sich dann bis heute weitergetragen. Es gibt aber auch auf der anderen Seite andere Organisationen, wie zum Beispiel die humanistischen Verbände, bei denen heißt es dann Jugendfeier, weil die sich bewusst davon abgrenzen wollten. Bei uns war das nicht so, dass das unser wichtiges Bedürfnis war. Deswegen haben wir diesen Namen in der Tradition behalten und pflegen ihn auch weiter fort.
Ja, ist der eigentlich irgendwie geschützt? Also darf den jeder benutzen, der sagt, ich organisiere so eine Feier?
Also der Name Jugendweihe an sich ist nicht geschützt. Der Slogan, den wir darunter setzen, mehr als eine Feierstunde, der schon.
Ja, okay. Und es darf auch nicht einfach jeder Veranstaltungsagentur sagen, wir machen jetzt was oder dürften die das schon?
Das dürfen die schon, das können wir nicht verhindern. Das nehmen wir auch durchaus wahr, dass Partys vor allen Dingen organisiert werden, dass Veranstaltungen organisiert werden, wo dann letzten Endes die Feierstunde, der Spaß im Mittelpunkt steht und aus unserer Sicht halt die Ernsthaftigkeit dann doch ein bisschen in den Hintergrund tritt.
Mhm. Frau Busch wollte noch was dazu sagen zu diesem anderen, nicht Jugendfeier, sondern diesem anderen Namen, wie hieß er?
Naja, also was wir wahrnehmen, ist, dass sich der Markt sozusagen vergrößert.
Ja.
Also das Angebot an sozusagen rituellen Feierangeboten
In diesem Übergangszeitraum.
In diesem Übergang, der vergrößert sich und wo wir auch als Kirche nicht nur eben Konfirmation oder katholisch als die Firmung anbieten, sondern eben auch für junge Menschen, die nicht konfessionell gebunden sind, Lebenswende feiern anbieten. Also mit existenziellen Fragen, aber eben dezidiert im Kirchraum als Segensfeier. Aber weniger eben in dieser konfessionellen Bindung, wie es eine Konfirmation normalerweise mit sich bringt.
Mhm. Okay. Ich hatte jetzt Frau Scheps noch nicht gefragt, als Sie das Gespräch mit Jolt Baller gehört haben, wie da bei Ihnen so ein Vergleichsgedanken durch den Kopf vielleicht ging zu anderen Kulturkreisen.
Ja, also was Herr Baller sagte, ist ja, dass im Grunde der neue Erwachsene sich der Öffentlichkeit auch präsentiert, eben mit der ersten Lesung aus der Tora. Und es gibt also auch in pazifischen Gemeinschaften solche Momente, wo dann besondere Talente sozusagen, die für die Gesellschaft wichtig sind, auch abgefragt werden. Das sind also sehr oft Genealogien, die rezitiert werden, die also auch spirituelle Bedeutung haben.
Also das, was die Samen von den älteren Herren im Wald gehört haben, hören die Ozeanen ja auch irgendwo.
Ja, genau. Mhm. Und es gehört also auch dazu, dass man als neuer Erwachsener oder junger Erwachsener in der Lage sein muss, bestimmte religiöse Zeremonien abzuhalten, bestimmte Tänze zu können, bestimmte Gesänge zu wissen. Das gehört in den Lernprozess vor der Initiation. Und natürlich ist man bemüht, dann diesen Moment auch entsprechend gut zu absolvieren.
Ja.
Und ich glaube, das ist in all diesen Jugendweihephasen, egal wo, doch ein ziemlich ähnliches Element.
Ja, jetzt hatten Sie vorhin schon von diesem, in Papua-Neuguinea war es, glaube ich, wo da auf die jungen Männer dann eingeschlagen wird, damit sie als Krieger wieder aus dem Krokodil zurückgekrabbelt kommen. Was mir natürlich noch einfällt, ist, wir kennen die Maori-Tattoos oder die Aborigines haben ja dann auch ähnliche Traditionen. Bei den Maoris ist es ja besonders deutlich. Ist das auch so ein Teil? Also, oder ist das in unserer Welt nur so verschränkt, dass man sagt, okay, wahrscheinlich wird der junge Maori dann tätowiert, wenn er in dieses Initiationsritual hineingeht?
Ja, also dort muss man sozusagen bestimmte Dinge leisten, bevor man Anrechte hat auf bestimmte Arten von Körperschmuck oder auch Kleidung. Und auch das ist also Teil der Vorbereitung aufs Erwachsenwerden, bestimmte Dinge zu tun, die ja körperliche Prüfungen sind, die Mut erfordern, die auch zum Beispiel in Australien wird man dann 4 Wochen in der Wüste ausgesetzt und muss also selbst versuchen zu überleben, also Nahrung zu finden, Wasser zu finden, das Wissen anzuwenden, was man eben in der Initiationszeit von den Älteren erworben hat. Und wenn man das meistert, ist das also auch für die Gemeinschaft ein Zeichen. Jetzt ist es Zeit, das Kind als Erwachsenen anzuerkennen.
Ich übernehme mal diesen Satz, jetzt ist es Zeit, weil jetzt ist es Zeit, nochmal zu fragen bei Rebecca Hockwitz aus der Redaktion, was denn über die Zeit jetzt am Hörertelefon und per Mail und so weiter noch zu uns gekommen ist an Ideen und eigenen Erfahrungen vielleicht.
Ich habe noch eine Geschichte mitgebracht von Markus, der hat sich gemeldet und zwar hat er geschrieben, dass er damals Jugendweihe hatte und sich dabei überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Ihm war das einfach zu viel politisches Getue. Und ein Ritual zum Erwachsenwerden fand er aber trotzdem schön. Deswegen hat er für seinen Sohn eine alternative Jugendfeier organisiert. Da wurde dann Familie und Freunde eingeladen und es konnte einfach jeder, der wollte, eine Rede halten. Sein Sohn musste, das gehört dann schon irgendwie dazu, dass er was sagt, aber das hat er ganz toll gemacht. Und am Ende ging es halt dann einfach ums Beisammensein und drüber sinnieren, wie toll es so ist, dass alle ja das Leben von dem Sohn so begleiten dürfen und er jetzt eben erwachsen wird. Und Markus meinte, dafür brauchst du einfach keinen Staatszirkus oder eine Kirche.
Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht einige Stimmen waren, die gesagt haben, also diese Indoktrination, die es ja doch zu DDR-Zeiten gewisserweise war, war unangenehm. Aber das Ding an sich hat schon Wert. Und jetzt fehlt uns natürlich noch deine Geschichte.
Ja, die habe ich schon angeteasert. Genau, da habe ich vorhin dran gedacht, weil es ja immer mal wieder ging um die hohen Schuhe und die Mädels, die dann nicht vielleicht öfter mal stolpern. Bei meiner Konfirmation war das nämlich so, dass wir da alle vor dem Altar im Kreis standen und so der Reihe nach aufgerufen wurden. Und dabei sind dann sage und schreibe 2 Jungs einfach umgekippt. Wir Mädchen haben uns alle wacker auf den hohen Schuhen halten können, aber für die Jungs war es irgendwie zu viel Aufregung, glaube ich. Und es war auch zugegebenermaßen sehr heiß an dem Tag. Dann ging es aber auch schnell wieder gut. Also wir konnten dann schon nach dem Gottesdienst alle drüber lachen. Ich fand es aber einfach bemerkenswert, dass wir Mädels uns da alle gut halten konnten auf den Hackenschuhen und die Jungs da der Reihe nach umgefallen sind.
Jetzt wissen wir, warum in Ozeanien geguckt wird, ob die Jungs soweit sind. Die wären dann wahrscheinlich gar nicht erst in diesen Kreis reingeholt worden. Dann hätte man gesagt, du brauchst noch ein Jahr auf der Weide, bevor es soweit ist. Okay, also diese Last der Verantwortung hast du dann tatsächlich gesehen, weil die anderen in der Gruppe mal kurz geschwächelt haben. Ja. Okay, aber du hast an deine eigene Initiation noch die Erinnerung, erwachsen geworden zu sein an dem Tag?
Nee, an dem Tag selber nicht. Ich hatte schon immer ein bisschen so einen Hang zum Dramatischen. Ich weiß noch, dass ich da mich dann abends hingesetzt habe, nach der Feier noch und ein Gedicht geschrieben habe, in dem ich so ein bisschen den Tag und das Erwachsenwerden reflektiert habe. Ich habe das jetzt leider nicht mehr gefunden auf die Schnelle.
Aber ist doch eine schöne Idee. Vielleicht hört uns ja die ein oder andere junge Frau oder junger Mann zu, die gerade erst diese Jugendweihe hinter sich gebracht hat und sagen, mir fehlt noch irgendwie so ein Abschluss dazu. Und da ist ja das eigene Gedicht schreiben oder eine kurze Geschichte dazu, das zu reflektieren, gar nicht so schlecht. Dann Dankeschön, Rebecca. Und tatsächlich sind wir mit unserem Thema auch schon, naja, noch nicht ganz, aber so gut wie durch. Das heißt, wir haben noch so eine halbe, dreiviertel Minute, die jeder nochmal so sagen kann von seinem Blickwinkel daraus. War das jetzt, diese verschiedenen Sichten zu haben, mal interessant? Herr Jüttner, wie ist es für Sie gewesen? Also konnten Sie vielleicht noch ein paar Sachen mitnehmen, wo Sie sagen, im Verein gebe ich jetzt mal vielleicht nicht das mit dem Krokodil und dem Hauen, aber irgendeine andere Idee ist noch dazugekommen?
Naja, eher schwierig, weil so Mutproben oder so, das Austesten von körperlichen Grenzen, das passt, ich glaube, nicht so in unserer Gesellschaft. Und insofern sind wir zufrieden, so wie es ist und wie es stattfindet.
Aber dass man jetzt vielleicht sagt, da ist noch jemand, der ist ein bisschen Spätzünder, der hat das nicht gemacht und könnte ein Jahr später, dürfte der dann eigentlich auch noch dazukommen?
Der dürfte natürlich.
Ja. Das ist ja vielleicht auch mal so ein Aufruf an alle, die gesagt haben, ich habe das erstmal abgewählt für mich, aber jetzt wäre es vielmehr schon wichtig, sowas noch zu tun. Man kennt es ja auch aus dem kirchlichen Umfeld, dass man dann irgendwann sagt, jetzt möchte ich getauft werden, obwohl ich vorher mit der Kirche nie zu tun hatte, ist ja auch dann eine freiwillige Entscheidung, ne?
Sowieso. Also dafür sind wir immer offen. Ich glaube, was heute Abend nochmal wichtig geworden ist, ist, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, junge Menschen bei diesen Übergängen zu begleiten und sowohl einmal mit Blick sie zu würdigen und gleichzeitig aber auch nochmal ihnen zu sagen, euch wird Verantwortung zugetraut, nehmt sie auch wahr. Also Gesellschaft entsteht nicht von irgendwoher und fällt nicht vom Himmel, sondern wir gestalten sie alle gemeinsam und ihr seid Teil davon. Gestaltet sie bitte mit.
Guter Hinweis, Frau Scheps. Auch von Ihnen noch die berühmten letzten Worte.
Ja, also ich finde, das ist sehr gut zusammengefasst. Die Wertschätzung, die die Gesellschaft den jungen Menschen entgegenbringt und die die jungen Menschen natürlich auch zurückgeben an die Eltern, das ist ein sehr, sehr wichtiges Element und das ist die Feier wert, glaube ich.
Dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, Dankeschön für die Eindrücke, die eben so aus den ganz unterschiedlichen Blickwinkeln uns auch, glaube ich, eine ganze Menge gesagt haben, dass dieses eine Wort Jugendweihe, Konfirmation und so weiter und so fort eben doch noch eine Bedeutung darüber hinaus hat. Und da haben wir doch einiges zum drüber nachdenken und dafür danke ich Ihnen sehr. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Anna-Maria Busch, Stadtjugendpfarrerin im evangelisch-lutherischen Kirchenbezirk Leipzig, Birgit Scheps-Brettschneider, Ethnologin am Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig, Ronny Jüttner, dem stellvertretenden Vorsitzenden vom Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. und nicht zuletzt Rabbi Jolt Baller im Gespräch zur Bedeutung von Bar Mitzwa und Bat Mitzwa. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen wie immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstags direkt als ein Wort. Die Podcast-Folgen unseres Radiotalks sind ja nachhörbar, gern in der ARD Sounds App. Und dort bei ARD Sounds gibt es auch weitere Podcasts zu unserem Thema. Zum Beispiel haben die Kollegen von Deutschlandfunk Kultur in der Reihe Im Gespräch die Rituale des Übergangs diskutiert und gefragt, sind Konfirmation, Firmung und Jugendweihe noch zeitgemäß? Übers Erwachsenwerden generell hat man sich bei SWR Kultur Gedanken gemacht. Im Podcast Das Wissen gibt's die Folge Reife. Wann sind wir wirklich erwachsen? Von uns, von Dienstags Direkt, erscheint nächste Woche die nächste Ausgabe. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD Sounds.